In Berlin treffen die Kontrahenten des Kalten Krieges auf engstem Raum direkt aufeinander. Nach dem Sieg gegen Hitler-Deutschland verwalten die Alliierten die ehemalige Reichshauptstadt zunächst noch gemeinsam, doch bald kommt es zum Bruch. Und die USA starten eine der größten Abhöraktionen aller Zeiten. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus.
Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Geo-Epoche-Podcast, der über die dunkle Seite des Menschen und der Macht berichtet über alle Zeiten hinweg. So, und jetzt geht's nach Berlin. Haben Sie schon mal von der Operation Gold gehört? Das war die bis dahin komplexeste Spionageaktion der CIA in Berlin, der sogenannten Frontstadt des Kalten Krieges. Der wichtigste Schauplatz dieser Aktion, der lag buchstäblich unter der Erde. Genauer im Erdreich unter dem Stacheldraht, der im Jahr 1956 in Berlin den sowjetischen Sektor und die Sektoren der Westmächte voneinander trennte. Ja, und unter dieser Grenze gruben sich im Frühjahr 56 US-amerikanische und britische Agenten durch. Wie sie das anstellten und wozu diese ganze irre kostspielige Aktion überhaupt diente und wie sie dann ausging, das hören wir in der Geschichte gleich ausführlich. Vorab wollen wir uns einmal anschauen, was die Stadt in den Jahren davor erlebt hat, wie Berlin überhaupt zur Frontstadt des Kalten Krieges wurde. Ein einschneidendes Ereignis dieser frühen Zeit, und das dürfte den meisten von Ihnen geläufiger sein als die Operation Gold, das war die Berlin-Blockade. Darüber sprechen wir jetzt. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Kirsten Bertrand, die unsere Ausgabe Das geteilte Deutschland konzipiert und betreut hat. Ich bin Insa Bethke und wir freuen uns, dass Sie zuhören. Hallo Kirsten, schön, dass du da bist.
Hallo Insa, ich freue mich auch hier zu sein.
Also Kirsten, schauen wir mal, wie ergeht es Berlin 1945, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, in politischer Hinsicht, von den Zerstörungen jetzt mal ganz abgesehen?
Also Berlin ist ganz klar eine Stadt im Ausnahmezustand. Und man kann im Grunde sagen, wie unter einer Lupe, ein Knotenpunkt der Großmachtpolitik. Deutschland, also wir erinnern uns, ist unter den vier Alliierten aufgeteilt, also den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion. Berlin, die ehemalige Reichshauptstadt, also die liegt wie eine Insel mitten in der sowjetischen Besatzungszone, abgekürzt SBZ, und ist ja ebenfalls unter den vier Alliierten aufgeteilt. Also jede Macht hat ihren eigenen Sektor, aber eigentlich soll die Stadt gemeinsam verwaltet werden von allen Vieren. In der Praxis sorgen aber natürlich diese gegensätzlichen Interessen der Alliierten schon sehr früh für Spannungen.
Ja, über diese Spannung haben wir ja schon mal berichtet im ersten Teil unserer Doppelfolge über die Kuba-Krise. Und da spielt die berühmte Truman-Doktrin von US-Präsident Harry Truman aus dem Jahr 1947 eine wichtige Rolle. Der US-Präsident, der erklärt darin, dass die USA künftig Staaten weltweit im Kampf gegen den Kommunismus beistehen werden. Was jetzt wichtig ist, diese Doktrin, die gilt eben auch für den Feind von gestern, für Deutschland.
Ja genau, nur um das nochmal zu rekapitulieren. Harry Truman hat damals gesagt, dass sich eben fast jede Nation damals zwischen zwei verschiedenen Lebensarten entscheiden muss. Also es gibt einmal die Lebensart, die auf dem Willen der Mehrheit fußt, die eben auf repräsentative Regierungen setzt, auf freie Wahlen, persönliche Freiheit, Freiheit der Rede, Religion und natürlich auch Freiheit vor politischer Unterdrückung. Das ist die eine. Die andere Lebensart, die hat aber als Grundlage den Willen einer Minderheit. Sie stützt sich auf Terror und Unterdrückung.
Ja, und alle, die erste Lebensart wollten, aber sich von einem ja durch die UdSSR gesteuerten kommunistischen Umsturz bedroht sahen, den hat Truman eben den Beistand der USA versprochen.
Ja, genau. Und damit ist dann auch ganz klar, dass die Amerikaner auch diese im Grunde genommen ja winzige Exklave Berlin im Osten, also in der SBZ, verteidigen werden. Die werden die nicht aufgeben. Und für den sowjetischen Diktator Josef Stalin ist dadurch eine Situation entstanden, die in mehrfacher Hinsicht natürlich ein Problem ist. Mitten in der SBZ, also in seinem Einflussgebiet, liegt eben diese geteilte Stadt. Und die Amerikaner selber, die nennen Berlin ja auch noch ihren, Zitat, einzigartigen Beobachtungsposten nach Sowjeteuropa und, noch so ein Zitat, es ist ihr Außenposten unserer Zivilisation. Also mit anderen Worten, Berlin ist so eine Art Spionagestützpunkt und gleichzeitig ein Schaufenster des Westens mitten in Stalins Machtsphäre. Und dann kommt noch hinzu, bei den einzigen zonenübergreifenden freien Wahlen in Berlin 1946 hat die gerade neu gegründete SED katastrophal verloren. Also die von den Kommunisten unterstützte und allseits verhasste sogenannte Russenpartei. Da macht Stalin sich natürlich Gedanken, wie er die Alliierten aus West-Berlin vertreiben könnte.
Ja, und das will er ohne einen einzigen Schuss schaffen. Der alternde Stalin, der hat eine ganz neue Art vom Krieg im Kopf.
Ja, stimmt. Der kommt wohl schon relativ früh auf die Idee einer Blockade. Und sein Kalkül dahinter sieht wohl so aus, wenn er die Verbindung zwischen Westdeutschland und West-Berlin kappt, dann werden sich die Amerikaner bzw. die Alliierten den Zugang zur Stadt schon nicht mit Gewalt erkämpfen. Dazu wären die militärisch auch gar nicht mehr in der Lage gewesen. Und die große Keule werden sie wohl auch nicht schwingen, Atombomben werfen wegen so einer Stadt, die ohnehin in Trümmern liegt. Also das werden die nicht machen. Also wenn Stalin die Versorgungswege nach Berlin blockiert, von Westdeutschland aus, so sein Kalkül, dann wird die Situation da in wenigen Wochen wohl so unhaltbar, dass die Westmächte schon abziehen werden.
Ja, und Stalin bereitet diese Blockade sorgfältig vor. Sein Statthalter in Deutschland, Wladimir Semjonow, der spricht übrigens von der geplanten Ausräucherung der Westmächte. Das wird dann aber ja eher ein Aushungern.
Ja, aber langsam. Es beginnt wirklich diese, wie du schon gesagt hast, sorgsam geplante Eskalation. Es gibt da ja beispielsweise den Alliierten Kontrollrat. Das ist formal das oberste Gremium der Siegermächte, in dem sich alle vier Militärgouverneure eigentlich gemeinsam über die Belange des besiegten Deutschlands austauschen und Beschlüsse fassen sollen. Der sowjetische Vertreter aber verlässt dieses wichtige Gremium schon im März 48 und ab Mitte Juni 48 sitzt dann auch kein sowjetischer Abgesandter mehr in der alliierten Kommandantur. Das ist das Berliner Pendant zum Kontrollrat. Es gibt also keine übergreifende alliierte Verwaltung mehr.
Ja, und dann passiert etwas, womit Stalin nicht so schnell gerechnet hat. Die Westmächte, die führen am 20. Juni 1948 in den westlichen Zonen eine neue Währung ein, die D-Mark. Das ist also eine eigene Währung, die sie da schaffen, die wirtschaftlich ganz klar eng an die USA gekoppelt ist. Ja, und mit dieser Währungsreform überrumpeln sie im Grunde Moskau.
Genau, Stalin gerät jetzt unter Druck. Der lässt diese neue Währung im Osten auch sofort für illegal erklären. Stattdessen wird dann da die Ostmark eingeführt. Das sind anfangs auch nur alte deutsche Reichsmarkscheine, auf die man dann so einen Coupon klebt. Deutschland ist also währungstechnisch jetzt geteilt.
Ja, und was bedeutet das für Berlin?
Also in West-Berlin, da kriegen die Leute auch neue Geldscheine, aber die tragen noch einen Stempel mit einem B drauf. Das ist jetzt ein bisschen formal. Also es ist das Zeichen dafür, dass West-Berlin zwar den Westalliierten untersteht, aber staatsrechtlich nicht wirklich zu den Westzonen zählt. Deshalb diese eigene Währung mit dem Stempel.
Ja, das klingt allerdings nach Makulatur, oder?
Ja, also davon lässt Stalin sich natürlich nicht mehr besänftigen. Und so befiehlt er dann tatsächlich am 24. Juni 1948, also viel früher als eigentlich geplant und auch ziemlich überhastet, er befiehlt die Blockade von Berlin.
Das heißt?
Also das heißt, sämtliche Zug- und Straßen- und Wasserwege zwischen Westdeutschland und West-Berlin werden gekappt. Offiziell sagen die Sowjets aber, man müsse die Schleusen und Autobahnen jetzt plötzlich reparieren. Und dann wird auch noch die Energieversorgung aus zwei Kraftwerken im Osten der Stadt für den Westen gestoppt.
Ja, das ist interessant. Das heißt, die Berlin-Blockade, die beginnt im Grunde einfach so, ohne eine formale Erklärung, ohne einen offiziellen Akt von Seiten der Sowjetunion. Und ja, die Folgen, die sind gravierend.
Ja, auf jeden Fall. Ernst Reuter, das ist damals der designierte Bürgermeister von Berlin, der spricht auch gleich von Erpressung und von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da hat er natürlich einen Punkt. Für die rund 2 Millionen Menschen in den Berliner Westsektoren ist das jetzt eine existenzielle Bedrohung. Da kommen jetzt plötzlich keine Lebensmittel mehr in die Stadt. Keine Kohle, der Gasdruck sinkt auch irgendwann. Die Stromversorgung bricht fast zusammen. Die Menschen in West-Berlin haben teils nur 2-mal am Tag für 2 Stunden Strom. Also, wie du schon gesagt hast, Stalin will die Bevölkerung und die Westmächte buchstäblich aushungern.
Jetzt ist der Winter steht ja bevor.
Genau, also. Noch ist Juni, aber es gibt weder ausreichend Brennmaterial noch Lebensmittel für diese harten Monate. Und zeichnet sich auch bald ab in den Krankenhäusern. Da können Operationen nur noch in Notfällen stattfinden, weil der Äther ausgeht. Röntgenbilder, die fressen ja viel Strom, gibt's dann nur noch im Notfall. Also West-Berlin droht wirklich im Chaos zu versinken.
Ja, das sind also wirklich katastrophale Zustände, die da jetzt ausbrechen. Aber dennoch, die Westmächte, die entscheiden sich zu bleiben. Die lassen sich da nicht unter Druck setzen.
Ja, genau. Also Stalins Kalkül geht in der Hinsicht nicht auf. Die Briten, die Franzosen und natürlich auch die Amerikaner geben unmissverständlich zu verstehen, sie werden nicht klein beigeben. Der Militärgouverneur der US-Zone schlägt dann vor, die Stadt, wenn eben nicht über Land, dann aus der Luft zu versorgen. Das ist ein bis dahin noch nie dagewesenes Unterfangen. Es gibt ja bereits seit Ende 1945 drei Luftkorridore über der SBZ, auf denen Flugzeuge Berlin offiziell ansteuern dürfen. Und jetzt setzt man eben auf Transportflugzeuge unterschiedlicher Bauart, die jetzt Kohle, Lebensmittel und andere lebensnotwendige Güter nach West-Berlin bringen. Und diese Luftbrücke, die beginnt auch nur zwei Tage nach der Blockade, schon am 26. Juni 1948 geht's los.
Ja, das sind die berühmten Rosinenbomber. Kirsten, wie kommt es zu diesem Namen?
Also dieser Begriff entsteht wohl schon Anfang Dezember 1948. Es beginnen nämlich einige amerikanische Piloten beim Landeanflug, anfangs auf den Flughafen Tempelhof, Schokolade an so kleinen, selbstgebastelten Fallschirmen aus Taschentüchern abzuwerfen für die Kinder, die da unten warten und das natürlich begierig dann aufsammeln. Für die Berliner ist das ein emotionaler Moment. Also es ist ein Zeichen der Menschlichkeit inmitten ihrer bedrängten, beengten Lage. Und diese Geste wird dann zum Symbol für die Hilfe des Westens. Im Amerikanischen heißen diese abgeworfenen Süßigkeiten übrigens Little Vittles, heißt so viel wie kleiner Proviant. Und abgeleitet ist das von der Operation Vittles oder Operation Vittles, wie diese Luftbrücke offiziell hieß.
Aber man fragt sich ja schon, wie es gelingen konnte, da so eine ganze Großstadt ausschließlich aus der Luft zu versorgen. Das eben nicht nur für ein, zwei Wochen, sondern monatelang.
Ja, das ist auf jeden Fall eine logistische Meisterleistung. Also wie schon gesagt, man fliegt ja mit den unterschiedlichsten Maschinen und anfangs können die bis zu 10 Tonnen Fracht befördern. Allein zu Spitzenzeiten landen solche Flugzeuge alle 3 Minuten auf den Westberliner Flughäfen. Auf Tempelhof im amerikanischen Sektor, Gatow im britischen und später dann auch in Tegel. Also die Blockade selbst dauert ja 322 Tage und es werden über 2,1 Millionen Tonnen Fracht eingeflogen. Kohle, Kartoffeln, Zucker, Heu für die Rinder bis zu Ersatzteilen für Maschinen, Papier für Zeitungen sogar. Also diese Luftbrücke ist zu diesem Zeitpunkt die größte Transportoperation, die die Welt je gesehen hat. Es werden auch übrigens VW Käfer eingeflogen für die Westberliner Polizei. Also 2000 Tonnen Fracht täglich am Anfang, das schaffen die Alliierten gut.
Ja, das ist also eine sehr beeindruckende Operation der Alliierten, aber sie ist auch sehr riskant in jeder Hinsicht.
Ja, absolut. Also die Piloten haben es ja mitunter extremen Wetterbedingungen zu tun und auch mit sehr dichtem Flugverkehr. In den Luftkorridoren, wir sprachen ja schon drüber, da werden unterschiedlich schnellen Maschinen auch verschiedene Flughöhen zugewiesen, damit sich der Verkehr nicht staut in der Luft.
Ja, du hast ja gesagt, alle 3 Minuten zu Spitzenzeiten.
Ja, muss richtig gebrummt haben. Ja, und natürlich bestand auch immer ein Risiko, wie wird die UdSSR, wie werden die Sowjets reagieren? Wusste man ja auch nicht ganz genau. Es gibt auch Abstürze, es gibt auch Verluste. Insgesamt sterben 39 Briten und Amerikaner und auch mehrere deutsche Helfer sterben während der Luftbrücke. Also es sind wirklich Frauen und Männer, die haben ihr Leben riskiert, um Berlin mit dem Nötigsten zu versorgen. Naja, riskant ist es aber nicht nur für dies. Das ganze Unternehmen ist auch für den Osten riskant.
Ja, vergessen darf man nicht, riskant ist das ganze Unternehmen ja auch für den Osten.
Ja, das ist ein bisschen ein Bumerang, denn die Alliierten, die verbieten schon sehr bald den Handel mit dem Osten. Also keine Maschinen mehr, keine Waren mehr für die SBZ. Und man kann im Nachhinein davon ausgehen, dass diese sogenannte Gegenblockade die ostdeutsche Wirtschaft wohl schwerer getroffen hat als die westdeutsche Wirtschaft durch Stalins Kessel.
Ja, wobei ja zumindest Schmuggler eigentlich immer ihre Wege finden. Ist die Berlin-Blockade über Land wirklich so undurchdringlich gewesen?
Ja, nicht ganz. Es gibt tatsächlich regelmäßig Blockadebrecher, die mit Lastwagen auf Nebenwegen durch die SBZ fahren. Denn die Rote Armee kann ja natürlich nicht jede Landstraße in Brandenburg kontrollieren. Manche dieser Lastwagen, die werden zwar unterwegs beschlagnahmt, aber viele eben auch nicht. Die kommen durch und die stehen dann nachher zum Beispiel auf dem Platz vor dem Berliner Zoo und verkaufen ihre Lebensmittel zu hohen Preisen. Der Schwarzmarkt blüht sowieso, überall entstehen illegale Märkte und Schmuggler machen richtig gute Geschäfte in dieser Zeit. Hamsterer sind auch noch so ein Thema, die holen die Lebensmittel aus dem Umland, zum Beispiel Kartoffeln. Das geht durchaus noch, bis die Sowjets dann auch noch einen Ring um Berlin legen und Straßensperren errichten.
Okay, also die Sowjets verstärken nochmal die Blockade. Wie reagieren die Alliierten darauf?
die Alliierten, die verstärken nochmals ihre Flüge. Beispielsweise auch, nachdem sie in Tegel im französischen Sektor in wenigen Monaten eine dritte feste Landebahn in Berlin eingerichtet haben. Das erleichtert die Versorgung nochmal deutlich. Jetzt können sie statt 2 Tonnen täglich sogar 8000 Tonnen täglich Fracht nach Berlin fliegen, nach West-Berlin. Und am Karsamstag, am 16. April 1949, gibt es sogar einen neuen Rekord. Da kommen binnen 24 Stunden 1364 Flugzeuge nach Berlin und sie bringen fast 12.000 Tonnen Fracht.
Ja, Stalin ist mit seinem Plan also krachend gescheitert. Wie endet denn dann die Blockade schließlich?
Ja, also diese Blockade ist für Stalin wirklich ein Desaster, politisch, diplomatisch, propagandistisch, ökonomisch. Er muss ja sogar nachher um die Aufhebung dieser Gegenblockade bitten, über die wir gerade sprachen, weil sie die Ostwirtschaft so stark getroffen hat. Er hat es also wirklich, er hat es einfach nicht geschafft, ganz Berlin unter seine Kontrolle zu bringen. Und statt die Westmächte zu vertreiben, haben sie dann mit der Luftbrücke einen beispiellosen Zusammenhalt und ihre technische Überlegenheit bewiesen. Im Mai 1949, nach fast einem Jahr, muss Stalin aufgeben. Die Blockade wird aufgehoben. Und gleich am ersten Tag, am 12. Mai 1949, rollen schon 27 volle Lastwagen von Westdeutschland aus über den Grenzübergang Helmstedt-Marienborn durch die SBZ.
Ja, was jetzt ganz interessant ist, ist, dass die Luftbrücke trotzdem ja noch ein paar Monate weiterläuft.
Ja, also die endet erst Ende September 1949. Man will einfach sicherstellen, dass Berlin bei einem neuen sowjetischen Blockadeversuch gewappnet ist. Also die Operation ist insgesamt ein Triumph für den Westen und, ja, wie sich dann natürlich noch zeigen wird, ein Wendepunkt im beginnenden Kalten Krieg. Denn man spricht jetzt offiziell nicht mehr wirklich miteinander und so schlägt eben bald die Stunde der Geheimagenten.
Ja, das war doch ein super Cliffhanger, Kirsten. Vielen Dank, dass du da warst. Und in eine der größten, wildesten und auch umstrittensten Spionageaktionen der CIA in Berlin zur Zeit des Kalten Krieges, in die Operation Gold, tauchen wir jetzt ein. Stadt der Spione, eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
Berlin, 22. April 1956, 0.50 Uhr. Unter dem Dach eines schmucklosen Lagerhauses am Schönbergweg im US-Sektor der Stadt verbirgt sich ein CIA-Agent. Mit einem Nachtsichtfernglas beobachtet er die Umgebung, einen kahlen Streifen Land, der hier im Süden Berlins die Grenze bildet zwischen dem amerikanischen und dem sowjetischen Sektor. Draußen sind empfindliche Mikrofone versteckt, die selbst leise Gespräche eventuell patrouillierender Soldaten und ostdeutscher Grenzpolizisten auffangen könnten. Doch jetzt ist alles ruhig. Der Agent kann von seinem Posten aus über die kaum 100 Meter entfernte Grenze in den sowjetischen Sektor blicken. Zu seiner Rechten ist der alte Rudower Friedhof zu erkennen, nun in Ost-Berlin. Daneben ein Feld. Dahinter, bereits fast 400 Meter tief im Osten, eine von Bäumen beschattete Straße, die Schönefelder Chaussee. Eine ganz gewöhnliche Straße. Doch für die CIA verbirgt sie den Gral der Spionage, denn 70 Zentimeter unter ihr verlaufen 3 fast armdicke Stränge hunderter Telefonleitungen, Fernsprechverbindungen über die sowjetische Generäle, Geheimagenten sowie gewöhnliche Soldaten mit ihren Vorgesetzten und mit hohen Funktionären der DDR sprechen. Minute für Minute, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Und die CIA hört mit. Die Agency nennt die Abhöraktion Operation Gold. In monatelanger Arbeit haben amerikanische und britische Agenten einen 5 Meter tiefen Tunnel von dem Lagerhaus am Schönbergweg, fast einen halben Kilometer lang, bis unter den Ostsektor gegraben, um von dort aus eben jene Leitungen entlang der Schönefelder Chaussee anzuzapfen. Sie haben Drähte an die Kabel geklemmt und hören seither jedes Gespräch mit und lesen jedes Fernschreiben, das durch die Leitungen rauscht. Seit mehr als 11 Monaten saugt die CIA alles ab, was durch diesen Tunnel abzusaugen ist. Die Tonbänder, auf denen die Aufnahmen verzeichnet sind, wiegen inzwischen 25 Tonnen. Der Tunnel ist wie ein Ohr, das tief ins Herz des Ostblocks horcht. Immer wieder beobachtet der amerikanische Posten daher die Schönefelder Chaussee. Die Nacht ist düster. Der sandige Boden dampft Feuchtigkeit in die Luft. In den letzten Tagen hat es außergewöhnlich heftig geregnet. Plötzlich ist auf der Chaussee eine Bewegung zu erkennen, eine Fahrzeugkolonne. Der Agent sieht im Fernglas mehr als 40 Schatten, die aus den Wagen springen, sowjetische Soldaten. Sie sind mit Spaten und Hacken bewehrt. Sie stellen sich in einer Reihe auf und beginnen das Erdreich neben der Straße systematisch aufzugraben, direkt über der Installation des amerikanischen Geheimdienstes. Der CIA-Posten gibt Alarm. In dieser Frühlingsnacht wird eine der aufwendigsten, teuersten und bis heute umstrittensten Spionageaktionen des Kalten Krieges enden, einer Ära, in der es zwischen Spionen und Agenten, Schattengestalten unter falschen Namen und mit dubiosen Befehlen täglich zu stillen, aber gnadenlosen Duellen kommt, mitten in Europa, mitten in Berlin. Berlin, the spy's eternal city, hat der Thriller-Autor John le Carré die Metropole genannt, die ewige Stadt des Spions. Die geteilte Stadt ist Symbol des Kalten Krieges und eines seiner Schlachtfelder. Nirgendwo prallen West und Ost in dieser Zeit so direkt aufeinander wie hier, wo es manchmal schon reicht, die Straßenseite zu wechseln, um von einem Machtblock in den anderen zu gelangen. Die Teilung der Welt nach 1945 ist in Berlin auf eine Fläche von 890 Quadratkilometern verdichtet. Auf einen vom Osten, der Sowjetunion, und drei vom Westen, den USA, Großbritannien und Frankreich, beherrschte Sektoren der kriegszernarbten einstigen Kapitale. Deutschland ist von den Siegern des Zweiten Weltkrieges in Besatzungszonen aufgeteilt worden. Die ehemalige Reichshauptstadt jedoch, die in der sowjetischen Zone liegt, wird von allen vier Mächten gemeinsam regiert. Jede von ihnen besetzt einen Teil Berlins. Doch alle Mächte zusammen verwalten die Stadt in der alliierten Kommandantur. Das zumindest ist die Theorie. In der Realität jedoch ist das von der UdSSR besetzte Ostberlin Teil der ebenfalls von ihr beherrschten sowjetischen Besatzungszone. Überall steht Moskaus Armee. Überall hat Diktator Josef Stalin seine Gefolgsleute in der kommunistisch dominierten Ostpartei SED als Statthalter eingesetzt. Und auch im Alltag, von den Zugverbindungen bis zur Kultur, ist Ostberlin ein Teil seines Machtbereichs. Die drei Westsektoren, in denen starke wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen zu den Besatzungszonen in Westdeutschland bestehen, werden von den Sowjetbehörden allmählich isoliert, zumal sie ja von Ostgebiet umgeben sind. 3 Jahre funktioniert die gemeinsame Verwaltung so eben, dann kollabiert das Konstrukt. Zum einen führen Frankreich, Großbritannien und die USA am 20. Juni 1948 in ihren Zonen eine neue Währung ein, die D-Mark. Tage später auch in West-Berlin. Das bindet die Stadt ökonomisch und symbolisch an den Westen. Zum anderen wohl, die Motive sind bis heute nicht ganz klar, spielt der alternde Diktator Stalin Vabank. Er will seine einstigen Verbündeten aus West-Berlin vertreiben und fortan die ganze Stadt kontrollieren, ohne dabei einen Schuss abzufeuern. Und so veranlasst er am 24. Juni 1948 eine totale Blockade West-Berlins. Kein Zug, kein Auto, kein Binnenschiff darf mehr von Westdeutschland aus die Metropole erreichen. Doch anders als von Moskau geplant, gelingt es nicht, die Stadt auszuhungern. Amerikaner und Briten organisieren per Luftbrücke die komplette Versorgung. Transportflugzeuge schaffen mit 277.569 Landungen über insgesamt 322 Tage rund 2,1 Millionen Tonnen Fracht, Kohle, Lebensmittel, Medikamente und Kleidung nach West-Berlin. Am 12. Mai 1949 gibt Stalin auf und beendet die Blockade. Berlin ist nun für viele die Stadt der Freiheit. Kurz darauf wird Ost-Berlin die Kapitale der neu gegründeten DDR. Westberlin bleibt eine Exklave der drei demokratischen Alliierten und ein Ort, den Lucius D. Clay, der in Berlin residierende Militärgouverneur der US-Besatzungszone, einen enorm nützlichen Außenposten unserer Zivilisation nennt. Das Schaufenster des reichen, freien Westens mitten im Ostblock sowie ein einzigartiger Beobachtungsposten nach Sowjeteuropa. Eine perfekte Basis für Spione. Denn neben dem ideologischen Konflikt tobt längst ein zweiter Kampf zwischen Ost und West, das Duell der Agenten. Der sowjetische Geheimdienst ist das wichtigste Machtinstrument in Stalins Terrorstaat. Eine Staatspolizei, die im Inneren alle Oppositionellen vernichten und im Ausland spionieren soll. Als im August 1945 die Generäle der siegreichen Roten Armee ihre Militäradministration im Stadtteil Karlshorst einrichten, zieht auch ein Resident des Geheimdienstes in den massigen Bau. 8 Jahre später arbeiten dort 2200 Agenten. Manche Offiziere sind klassische Spione. Sie führen Informanten in West-Berlin, in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern. So hat die Sowjetunion eine Quelle in Paris, die Memoranden aus dem französischen Außenministerium im vollen Wortlaut nach Moskau weiterleitet. Eine andere Abteilung soll westliche Spione in Ost-Berlin und der DDR aufspüren. Anfang der 1950er Jahre wird die Geheimdienstresidentur in Berlin von Evgeni Peter Vranov geleitet, einem Offizier, der die Risiken seines Jobs schon persönlich gespürt hat. Denn die fürchterliche Macht des Geheimdienstes ist zugleich seine elementare Schwäche. Gerade weil er Teil von Stalins Terrorapparat ist, werden auch seine Agenten selbst immer wieder Opfer eben jenes Terrors. Peter Vranov etwa wird 1951 als stellvertretender Minister vom Diktator persönlich empfangen, eine große Ehre. Doch nur Wochen später verhaftet, ohne Anklage, offenbar allein aus Stalins Willkür. Dann aber erhält er erneut einen hohen Posten. Als der Diktator im März 1953 stirbt, entbrennt in Moskau ein Nachfolgekampf. Laurenti Beria, der brutale Stellvertreter Stalins und Leiter der sowjetischen Atombombenforschung, übernimmt Innenministerium und Geheimdienst und beginnt sie zu säubern. Im April 1953 beruft er tausende Agenten aus dem Ausland zurück in die UdSSR, angeblich um ihre Arbeit zu optimieren. Allein aus Berlin müssen sich wohl 1700 der 2200 Agenten in der Lubjanka, der Geheimdienstzentrale, zum Rapport melden. Vielleicht bestellt Beria auch Peter Vranov ein. Jedenfalls müssen wir ihn uns wohl als einen Mann vorstellen, der jede Stunde damit rechnet, an die Wand gestellt zu werden. Am Ende ist es Beria, der erschossen wird, denn er verliert das Ringen um Stalins Nachfolge gegen Nikita Chruschtschow, den baldigen neuen Chef der sowjetischen KP. Und Moskau schickt Peter Vranov am 1. August 1953 als Geheimdienstchef nach Karlshorst. Der mächtigste sowjetische Geheimpolizist in Deutschland ist also ein zweimal dem Untergang entronnener Mann, ein Agent, der sich wie ein Gulag-Häftling auf Abruf fühlen muss. Er übernimmt einen demoralisierten Apparat, den er erst wieder aufbauen soll. Sein Gegenspieler, William Harvey, ist da in einer weitaus besseren Situation. Der CIA-Chef von Berlin, übergewichtig, etwas vulgär, aber durchaus auch charismatisch, hat eine Vision. Für ihn ist Berlin die perfekte Spionagebasis tief im Feindesland. Er hat die Operation Gold entwickelt. Der Plan? Hören wir die sowjetischen Telefone ab, deren Leitungen in Berlin nur ein paar Meter vor den eigenen Stellungen vergraben sein müssen. In Wien, das nach dem Kriegsende ebenfalls von den Alliierten geteilt und besetzt wurde, ist dem britischen Geheimdienst SIS 1948 genau so eine Aktion an sowjetisch genutzten Kabeln gelungen. Das wäre ein großer Coup, die Gespräche feindlicher Agenten und Funktionäre an einer der wichtigsten Auslandsstationen Moskaus abzuhören. In Berlin stellt sich zunächst ein technisches Problem. Wo verlaufen die bereits zur Kaiserzeit verlegten Telefonkabel? Und welche unter diesen tausenden Kupfersträngen werden von den sowjetischen Behörden benutzt? Harvey weiht seinen Agenten Walter O'Brien in die Operation Gold ein, einen ehemaligen Baseball-Profi, Infanterieoffizier im Weltkrieg und Rechtsanwalt in Chicago, einen aggressiven, heißblütigen Mann, der seine bürgerliche Karriere aufgegeben hat und zur CIA gewechselt ist, weil er etwas erleben will. O'Brien spricht gut Deutsch und nutzt ein schier grenzenlos wirkendes Potenzial von Informanten, die gewissermaßen freiwillig zu ihm kommen, Flüchtlinge. Zwischen 1949 und 1961 verlassen 2,7 Millionen Menschen Ostdeutschland, das ist fast jeder sechste Bürger. Die meisten werden zunächst in Auffanglagern wie Berlin-Marienfelde empfangen und hier befragt die CIA systematisch jeden Neuankömmling. Walter O'Brien sucht nach geflohenen Mitarbeitern der Post, die an Telefonleitungen gearbeitet haben. Über verschlungene Wege wirbt er auch einen Informanten im Ostberliner Postamt Lichtenberg an. Der schmuggelt technische Handbücher, jedes fast einen halben Meter lang, 25 Zentimeter breit und 5 Zentimeter dick, aus dem Amt und übergibt sie heimlich einem CIA-Kurier. In West-Berlin fotografiert O'Brien Seite um Seite dieser bibeldicken Dokumente ab. Anschließend werden sie rasch zurück in den Ostteil der Stadt gebracht, damit ihr Fehlen nicht auffällt. Der CIA-Mann wirbt auch eine Frau in der Telefonvermittlung eines Amtes im Osten an. Sie bringt ihm Karteikarten, auf denen verzeichnet ist, welche Kabel von sowjetischen Behörden belegt werden. Weitere Informanten gewinnt er in den Fernmeldeämtern von Erfurt, Dresden, Magdeburg sowie mitten im DDR-Postministerium. Dort besorgt ihm jemand Kopien von den Karten aller Telefonleitungen Ostdeutschlands. Irgendwann, Anfang 1953, riskiert O'Brien einen Test. Einer seiner Informanten in einem ostdeutschen Telefonamt stellt nachts absichtlich Verbindungen auf ein durch West-Berlin laufendes Kabel um. In einem dortigen Amt, wo sich ein CIA-Mann als deutscher Techniker ausgibt, werden die sowjetischen Gespräche aufgezeichnet. Die Sowjettruppen sprechen zwar über eine Leitung gleichzeitig auf mehreren Frequenzen, doch mithilfe eines Demodulators gelingt es dem Agenten, die Zeichen zu entzerren. Und so erbringt O'Brien den Beweis, dass es möglich ist, Telefonleitungen anzuzapfen und über die einmal präparierten Leitungen Gespräche mitzuhören. Ein ganzes Jahr vergeht mit weiteren Vorbereitungen. Im Januar 1954 gibt CIA-Chef Alan Dulles in Washington schließlich sein Einverständnis zu der bis dahin komplexesten Aktion seiner Agency in Berlin. 6,7 Millionen Dollar wird sie am Ende kosten, so viel wie zwei der extrem teuren U-2-Spionageflugzeuge. Ende April 1954 stellen deutsche Baufirmen offiziell im Auftrag der US-Armee am Schönbergweg ein angebliches Lagerhaus fertig, sowie einen Hangar für Fahrzeuge, in dem drei dieselbetriebene Stromgeneratoren stehen, und ein Wohnhaus für Soldaten. Den Arbeitern ist gesagt worden, dass die Armee das neue Konzept einer kostensparenden Lagerung ausprobieren werde. Daher müssten sie unter der Halle einen außerordentlich tiefen Keller anlegen, mit Rampen über die Gabelstapler fahren sollen. Die Halle liegt auf einem Grundstück direkt an der Zonengrenze, nicht weit entfernt von einer Kabeltrasse, deren Verlauf O'Brien seit einiger Zeit kennt. Im September rücken US-Pioniere in das Lagerhaus ein. Lastwagen bringen unter Planen getarnte Baumaschinen und Material. Schon Monate zuvor haben Teams in New Mexico in den USA und in der britischen Grafschaft Surrey testweise bis zu 150 Meter lange Tunnel gegraben, durch einen Sandboden, der dem Berliner Erdreich gleicht. Die Pioniere wühlen sich in einem steilen Schacht vom Keller aus in die Tiefe. 9 Meter unter der Erdoberfläche wollen sie waagerecht weitergraben. Doch im September kommt es plötzlich zu einem Wassereinbruch. Die US-Experten sind davon ausgegangen, dass der Grundwasserspiegel hier mindestens 10 Meter tief liegt. Tatsächlich aber dringt bereits bei 5 Metern unter dem Erdboden Wasser in den Gang. Was nun? Tiefer geht nicht, erfährt Harvey. Also entscheidet er, den Gang in nur 5 Meter Tiefe graben zu lassen. Das aber ist derart dicht unter der Oberfläche, dass man im Freien womöglich Geräusche hören könnte. Und so schlägt fortan jedes Mal, wenn DDR-Grenzer an der Sektorengrenze patrollieren, ein oben Ausschau haltender Agent Alarm. Und die Arbeiter rühren sich nicht, bis die Wachen weitergezogen sind. Stahlbögen, verschraubt zu einer Röhre, verstärken jedes Segment des entstehenden, gut 1,80 Meter durchmessenden Ganges. 125 Tonnen Stahlelemente sind nach Berlin geschafft worden, in den üblichen US-Versorgungszügen quer durch die DDR. Mit dem Holz der Transportkisten wird der Boden des Ganges ausgelegt. Strom- und Abhörleitungen sowie Belüftungsrohre ziehen sich an den Wänden entlang. Im Keller des Lagerhauses dröhnen die zugehörigen Luft- und Entwässerungspumpen. Am Ende werden die Pioniere 3000 Tonnen Sand und Erde aus dem Untergrund geholt und von außen unsichtbar in dem Lagerhaus aufgehäuft haben. Die Overalls der Männer sind verschmutzt. Und könnte es nicht verdächtig sein, wenn man aus einem vorgeblichen Lagerhaus mit erdreich verschmierte Kleidung in die Wäscherei der Army schafft? Also werden vor Ort Waschmaschine und Trockner aufgebaut. Ständig beziehen nun CIA-Agenten Posten unter dem Dach und beobachten das Niemandsland, unter dem der Tunnel verläuft. Sie observieren die Straßen, notieren sich, welche Anwohner wann wohin gehen, schreiben Kennzeichen vorbeifahrender Autos auf, stets auf der Suche nach einem auffälligen Muster, nach Personen, die immer wieder bestimmte Wege gehen, nach Wagen, die immer wieder durch bestimmte Straßen fahren, an bestimmten Ecken parken. Aber sie entdecken nichts Verdächtiges. Im Winter 1954 erreichen die Männer im Untergrund Ostgebiet. Auf Höhe der Sektorengrenze lässt Harvey im Gang einen mit Sprengstoff gefüllten Schlauch an die Decke heften. Sollte der Tunnel entdeckt werden, will er ihn sprengen. Doch tatsächlich geraten die Pioniere in ganz andere Schwierigkeiten. Die kriegsverwüstete Stadt ist ja ein gigantisches Trümmerfeld. 39% aller Wohnungen sind zerbombt worden. 90 Millionen Kubikmeter Trümmer liegen über der Stadt. Die zerstörten Ziegel, Betonteile und Stahlträger werden nach und nach zu Hügeln aufgeschüttet, etwa dem 115 Meter hohen Teufelsberg am Rand des Grunewalds, auf dem ein amerikanischer Militärgeheimdienst 1957 eine Abhöranlage installieren wird. Auch im östlichen Sektor liegen die Reste zusammengefallener Häuser nahe der Tunnelroute im Boden. Als sich nun die Pioniere unter den Ruinen hindurchwühlen, graben sie die Sickergrube eines solchen Baus an. Der Tunnel gleicht vorübergehend einem Abwasserkanal. Die Situation der Männer im Dreck sei highly unpleasant, so ein CIA-Mann. Im März 1955 haben die Pioniere ihr Ziel endlich erreicht. Unter den Telefonleitungen bauen sie eine mit einer massiven Stahltür zum Tunnel hin verschlossene Kammer. Von dort aus graben britische Spezialisten einen Schacht nach oben zu den Kabeln der sowjetischen Besatzer. Dann bringen CIA-Agenten ein offiziell wirkendes Warnschild mit einem Text in Russisch und Deutsch an der Tür an. Eintritt verboten im Auftrag des kommandierenden Generals. Sollten ostdeutsche Fernmeldetechniker oder sowjetische Soldaten bei Grabungen oder Wartungsarbeiten zufällig auf die Kammer stoßen, werden sie es hoffentlich nicht wagen, weiter vorzudringen. Im Tunnel vor der Kammer lässt HW in einem weiteren Raum Geräte installieren, die die schwachen Signale aus den Kabeln verstärken. Diese Impulse werden dann ins Lagerhaus geleitet, wo die eigentlichen Aufnahmegeräte stehen. Zum Teil können Telefongespräche live mitgehört werden, der große Rest wird aufgezeichnet. Natürlich bemerken sowjetische Soldaten, dass rund um das Lagerhaus an der Sektorengrenze auffallend viele GIs Dienst tun. Um sie auf die falsche Fährte zu lenken, installieren die Amerikaner auf dem Gebäude eine große Radarantenne, mit der sie scheinbar den nahegelegenen Flughafen Schönefeld überwachen. Kurz darauf registrieren die CIA-Posten Männer im Osten, die mit ihren Ferngläsern das Dach des Gebäudes absuchen, während doch die Spione buchstäblich unter ihren Stiefelsohlen wühlen. 11. Mai 1955. Vorsichtig legen zu Hilfe gerufene britische Spezialisten die Kabel im Schacht frei. Vorsichtig klemmen sie Kupferleitungen an. Es darf keine Störung geben, keinen verdächtigen elektrischen Impuls. Und dann ist es angezapft, das sowjetische Telefonsystem. Fortan zeichnen die Tonbandmaschinen täglich hunderte Gespräche auf. So selten wie möglich, jedes Geräusch könnte die Enttarnung bedeuten, wagen sich Techniker zu Wartungsarbeiten in den Tunnel. Wenn doch einmal ein Spezialist bis in die Kammer vordringt, ist die Feuchtigkeit aus seiner Atemluft so hoch, dass sie die empfindlichen elektrischen Anlagen beschädigen könnte. Eigens installierte Entfeuchter benötigen jedes Mal einige Zeit, um die Luft wieder auf unbedenkliche Werte herunterzutrocknen. Die Tonbänder werden in unauffälligen Lastwagen aus dem Lagerhaus geschmuggelt. Ein Flugzeug bringt die Telefonate nach London. Die ebenfalls aufgefangenen Fernschreiben kommen zur CIA-Zentrale in Washington. Dort werten Dutzende Spezialisten alles aus. Die wenigen Gespräche, die die versteckten Lauscher tatsächlich live mithören, sind zuweilen grotesk trivial. In einer Unterredung etwa wird deutlich, dass Ostberlins Geheimdienstchef Peter Franov in der Umgebung einen Jagdausflug organisiert und mit Nachtsichtgeräten der Armee auf Pirsch gehen will. Ein anderes Mal wird der Koch der US-Agenten, denn auch die Mahlzeiten werden vor Ort zubereitet, nach Frankfurt am Main beordert. GIs mit derart harmlosen Funktionen dürfen für Dienstreisen mit einem Auto von West-Berlin quer durch die DDR fahren. Da es Verdacht erregen könnte, wenn man ausgerechnet diesem Koch eine Reise im Auto verweigerte, sondern ihn mit dem Flugzeug ausflöge, nimmt er den Wagen und verfährt sich prompt. Kaum hat er Berlin verlassen, nimmt er die Autobahn nach Frankfurt an der Oder, also in die völlig falsche Richtung. DDR-Grenzer stoppen ihn schließlich tief im Osten. Allgemeine Aufregung, Meldungen rauschen hin und her und die Lauscher am Schönebergweg hören alles mit. Man kann sich ihre Nervosität vorstellen und ihre Erleichterung, als die Grenzpolizisten den gestrandeten Amerikaner nach ein paar Stunden auf die richtige Route nach Westen setzen. Die Irrfahrt des Kochs bleibt nicht William Harveys einziger Schreckmoment. An einem frühen Morgen fängt ein in der Kammer installiertes Abhörmikrofon seltsame, dumpfe Laute auf. Alarm! Der Posten im Lagerhaus kann nichts erkennen. Nebel verhüllt die Schönefelder Chaussee. Als der sich endlich verzieht, sieht der Agent, dass Volkspolizisten genau über der Abhöranlage Autos kontrollieren. Die dumpfen Geräusche, die das Mikrofon überträgt, kommen von einem Uniformierten, der sich mit stampfenden Schritten warm hält. Doch es gibt keine verdächtige Bewegung um das Lagerhaus. Keine verstärkten Patrouillen an der Sektorengrenze. Keine Kontrollen der Kabel an der Schönefelder Chaussee. Täglich strömen die Gespräche in die Aufnahmegeräte. William Harvey muss glauben, dass ihm der perfekte Coup gelungen ist. Tatsächlich aber ist er längst verraten worden. Bereits früh hat sich die CIA an die im Abhören erfahrenen Kollegen des britischen Geheimdienstes SIS gewandt. Am 15. Dezember 1953, 9 Monate vor dem ersten Spatenstich des Tunnels, hat Harvey seine Tunnelbauer zu einer Geheimkonferenz nach London geschickt. Zu den wenigen Teilnehmern zählten Spezialisten der Y-Section des SIS, der Abteilung für technische Spionage, unter ihnen ein Mann namens George Blake, und der ist ein Doppelagent. Im Jahr 1950 ist Blake, damals britischer Agent und Diplomat in Korea, während des dortigen Krieges in Gefangenschaft geraten, als nordkoreanische Truppen Südkoreas Hauptstadt Seoul überrannten. Der idealistische, mit Linken sympathisierende Gesandte wurde von Agenten des Kreml befragt und bot an, für den Osten zu spionieren. Als Blake 1953 nach London zurückkehrt, wird er in der UdSSR fortan als Agent Diomed geführt. Was für eine Quelle. Ein Verräter im Hauptquartier des SIS. Blake ist für den sowjetischen Geheimdienst so wichtig, dass in der Moskauer Zentrale nur 3 hohe Offiziere von seiner Existenz wissen. In London führt ihn der Geheimagent Sergei Kondraschow, offiziell Kulturmitarbeiter der Botschaft. Er besorgt Blake eine Kleinstbildkamera, mit der er Dokumente fotografiert. Die Filme übergibt er Kondraschow, der die Informationen in der Diplomatenpost nach Moskau verschickt. Beim Tunneltreffen ist Blake ausgerechnet Schriftführer. Er schreibt ein Protokoll und reicht Kohlepapierdurchschläge davon an seinen Offizier weiter. Nur, was nun? Kondraschow und die Führung des Geheimdienstes KGB wissen jetzt, wann und wie welche Berliner Kabel angezapft werden sollen. Wenn Moskau nun jedoch darauf reagiert und keine wichtigen Gespräche über eben diese Telefonleitungen führen lässt, würde das die CIA nicht misstrauisch machen? Würde man sich in Washington und London nicht fragen, weshalb ausgerechnet diese Kabel unter der Schönefelder Chaussee bedeutungslos geworden sind? Würde man im Westen dann nicht vermuten, enttarnt worden zu sein und nach einem Spion suchen? George Blake, so beschließt die KGB-Führung, ist wichtiger als die Kabel. Diese Quelle darf auf keinen Fall enttarnt werden. Auch wenn es schmerzt, die Gespräche über die Leitungen müssen ungefiltert bleiben. Der KGB informiert weder die Sowjetarmee, die diese Verbindung intensiv nutzt, noch die ostdeutschen Verbündeten. Selbst die eigenen Agenten bleiben im Dunkeln. Evgeny Petrovranov, der Chef der Berliner Residenz, erfährt mit keinem Wort, dass von den Amerikanern gewissermaßen unter seinen Füßen ein Spionagetunnel gegraben wird. Im Januar 1955 wird George Blake von der SIS-Führung, wo niemand an seiner Zuverlässigkeit zweifelt, routinemäßig von London nach Berlin versetzt. Fortan hat er nicht mehr direkt mit dem Tunnel zu tun, obwohl er ihm geografisch viel näher gekommen ist. Und nun erst werden sorgfältig dosierte KGB-Warnungen vor dem Tunnel nicht mehr seine Enttarnung riskieren. Bald danach wird Petrovranov eingeweiht, aber nur er. Die Führung der Sowjetarmee nutzt die Kabel weiterhin ahnungslos. Es ist nicht sicher, wann KP-Chef Nikita Chruschtschow in Moskau informiert wird, nur dass er schließlich das Ende dieses Doppelspiels bestimmt. Im April 1956 will er den Spionagetunnel als großen Propagandakuh präsentieren. Der Westen spähe mit schmutzigen Tricks und gegen das Völkerrecht. Immerhin verläuft der Tunnel ja unter dem sowjetischen Sektor, den Osten aus. Die Direktiven sind klar. Der Tunnel muss im April 1956 entdeckt werden. Dies muss zufällig geschehen. Es darf keinen Hinweis darauf geben, dass man ihn gezielt freigelegt hat, um nicht den Verdacht auf Blake zu lenken. Daher haben sowjetische Soldaten, den Tunnel freizulegen, nicht KGB-Agenten. Und er muss als alleiniges Werk der CIA denunziert werden, denn Chruschtschow ist im April auf Staatsbesuch in Großbritannien und will seine britischen Gastgeber nicht öffentlich desavouieren. Ende 1955 fliegen KGB-Abhörspezialisten aus Moskau nach Ost-Berlin. Man hat ihnen nur vage gesagt, sie mögen die Leitungen überprüfen. Petrovranov überzeugt den kommandierenden sowjetischen Marschall zur gleichen Zeit, eine militärische Signalkompanie aufstellen zu lassen. Die dazu abgestellten Soldaten werden heimlich von den eingeflogenen KGB-Spezialisten ausgebildet. Im Frühjahr 1956 ist diese neue Truppe bereit für ihre Entdeckung. Donnerstag, 19. April 1956. Seit Tagen starker Regen. Die extreme Feuchtigkeit führt überall im Berliner Telefonnetz zu Störungen durch geflutete Kabel. Techniker rücken aus. Zur Sicherheit schickt auch Harvey einen Spezialisten in den Tunnel. Der prüft die Anschlüsse in der Kammer. Alles okay. 22. April, wohl gegen 1 Uhr morgens. Der Alarm des CIA-Postens erreicht William Harvey, der zum Lagerhaus eilt. Die Uniformierten graben immer noch entlang der Schönefelder Chaussee. Harvey muss hilflos zusehen. Kurz darauf wird der Schacht mit den Abhörkabeln entdeckt. Über das Abhörmikrofon verfolgen Harvey und einige Agenten die aufgeregten Ausrufe der sowjetischen Soldaten. Der Telefonverkehr über die Kabel läuft aber immer noch weiter, die Tonbänder zeichnen auf. Gegen 2.50 Uhr entdecken die Armeetechniker, dass unter dem Schacht offenbar eine Kammer liegt. Ostdeutsche Telefonspezialisten kommen hinzu. Sowjetsoldaten und Volkspolizisten sperren die Schönefelder Chaussee. Harvey hört übers Mikrofon den Befehl eines Offiziers, wir warten auf Tageslicht. Offenbar fürchtet er, die Anlage könnte vermint sein. 6.30 Uhr. Ein Nachrichtenoffizier aus Karlshorst inspiziert die Anlage. Jemand erklärt ihm, dass die Kabel angezapft worden seien. Kurz danach wechseln die meisten Einheiten der sowjetischen Streitkräfte auf andere Leitungen oder auf Funkverbindungen. Gegen 9 Uhr das letzte Telefonat. Ein aufgeregter Offizier ruft aus der Wohnung des Marschalls beim sowjetischen Stadtkommandanten an. Offensichtlich hat endlich auch die Armeeführung von den manipulierten Leitungen erfahren. Danach weist die Vermittlung alle Anrufe ab. Ich werde sie zu niemandem durchstellen. Rufen Sie nicht an, das ist alles, so lautet der Befehl. Fernschreiben laufen aber noch immer weiter. Gegen Mittag dringen ostdeutsche Techniker bis zum Raum mit den Verstärkeranlagen vor. Harvey hört Donnerwetter und andere erstaunte Ausrufe. Die Techniker konnten die Stahltür nicht öffnen und haben nun einen Tunnel um die Tür herum gegraben. Harvey schickt einen Agenten auf die Suche nach General Charles L. Dasher, dem US-Stadtkommandanten von Berlin. Er will die Erlaubnis einholen, den Tunnel zu sprengen. Es ist Sonntagmittag. Der Agent spürt den Offizier schließlich im Yachtclub Wannsee auf. Dasher fragt, können Sie garantieren, dass bei einer Sprengung keine sowjetischen Soldaten verletzt werden? Das kann niemand. Da der General keinen gewalttätigen Zwischenfall provozieren möchte, untersagt er die Sprengung. 14.20 Uhr. Die ersten Sowjetsoldaten dringen in den Tunnel hinter der Verstärkeranlage ein. Was nun? Harvey hat mitten im Tunnel, genau unter der Sektorengrenze, Sandsäcke und Stacheldraht aufstellen lassen. Darüber hängt er ein hastig mit der Hand geschriebenes Schild. Sie treten jetzt in den amerikanischen Sektor hinein. Ein Stück hinter den Sandsäcken posiert er sich nun mit einem schweren Maschinengewehr, das allerdings ungeladen ist. 15 Uhr. Harvey ist im Tunnel hinter den Sandsäcken und hört Schritte. Er entsichert das Maschinengewehr. Das charakteristische Klacken hallt durch den Gang. Schlagartig hört er keinen Schritt mehr. Dann vernimmt er, wie sich die Soldaten zurückziehen. Kurz darauf werden die Abhörkabel gekappt. Um 15.50 Uhr ist auch das Mikrofon stumm. Operation Gold ist beendet. Was bleibt? Für Nikita Khrushchev ist es ein Coup mit perfektem Timing. Am Tag nach der Entdeckung der Abhöranlage wird er von Elisabeth II. Im Buckingham Palace empfangen. Nun müssen die Briten ihm für die Diskretion dankbar sein, mit der er ihre Beteiligung an dem Projekt ausspart. Zwar lädt die Sowjetarmee sogar Fotografen in den Tunnel ein und gibt Pressekonferenzen, doch so richtig empört ist eigentlich nur die DDR. Die SED-Führung lässt einen Anwalt in West-Berlin gegen den dortigen Senat klagen. Skurrile Begründung, durch die Wühlarbeit der Amerikaner sei auch das Feld eines ostdeutschen Bauern geschädigt worden. Allerdings bleibt eine Verurteilung aus, weil das Gericht feststellt, dass der Westberliner Senat nichts vom Tunnel gewusst habe und auch nicht für ihn verantwortlich sei. Folgt man den Artikeln, die im Westen publiziert werden, dann überwiegt eher die Bewunderung für das Bravourstück der Amerikaner als die Entrüstung über die Spionage. Auch innerhalb des CIA hält man die Entdeckung anfangs nicht für eine Niederlage. William Harvey wird mit der Distinguished Intelligence Medal ausgezeichnet, einem hohen Orden. Ein Informant aus dem DDR-Postministerium berichtet der CIA, die Sowjets sind über das Abhörkabel gestolpert, als sie Fehler im elektrischen System suchten. Ein bedauerlicher Zufall, der eine alles in allem erfolgreiche Aktion beendet hat. Erst als George Blake 1961 enttarnt wird, geht der CIA auf, dass ihr Tunnel von Beginn an durch diesen Spion bei der Gegenseite bekannt war. Nun stellt sich die Frage, was sind all die aufgezeichneten Gespräche wert? Nach 1961 wird immer wieder das Gerücht verbreitet, der KGB habe die CIA über das Leck an der Schönefelder Chaussee gezielt mit Desinformationen versorgt, den Lauschern also sorgfältig präparierte Falschmeldungen zugespielt. Das mag im Einzelfall so sein, überprüfen wird das wohl niemand mehr. Nur die Ostdeutschen und die meisten sowjetischen Stellen wussten ja nie, dass sie abgehört werden. 360.000 Telefonate von sowjetischen Offiziellen und 17.000 DDR-Gespräche wurden von 50.000 Tonbändern transkribiert, die die CIA in gut 11 Monaten gefüllt hat. Dazu noch einige 100.000 Fernschreiben. Ausgerechnet George Blake, der es wissen sollte, wird Jahrzehnte später im russischen Exil schätzen, dass 99,9% des Materials authentisch waren. Am Ende weiß die CIA jedenfalls ziemlich viel über Meinungsverschiedenheiten zwischen Sowjet- und DDR-Führung und über die schwindende Macht der einst gefürchteten Politoffiziere in der sowjetischen Armee. Tausende Daten über Truppenverbände liegen vor. Tausende Namen und biografische Details von Offizieren der Sowjetarmee und von Atomforschern. Allein beim Militärgeheimdienst GRU, dem innersowjetischen Rivalen des KGB, der nicht über den Tunnel informiert war, kennt die CIA nun die Identitäten von mehr als 350 Offizieren. Selbst die Modelle der Funkgeräte und deren technische Probleme, die sowjetische Agenten einsetzen, sind nun bekannt. Doch was gewinnt die CIA mit den Tonnen an Informationen? 6 Monate nach Chruschtschows Besuch in Großbritannien kommt es in Ungarn zu einem Volksaufstand, den die Sowjetarmee niederschlägt. 5 Jahre später wird die Berliner Mauer gebaut. Noch ein Jahr darauf steht die Welt während der Kuba-Krise tatsächlich am nuklearen Abgrund. Hat irgendeines der 377.000 mitgeschriebenen Telefonate daran das Geringste geändert? Hat auch nur irgendeine Information, die unterirdisch vom Osten in den Westen geschleust worden ist, in Moskau oder Washington eine einzige Entscheidung fundamental beeinflusst? Am Ende ist es eine Folge des Mauerbaus quer durch Berlin, dass sich die Welt der Spione ändert. Berlin mag die ewige Stadt der Agenten bleiben, die Kliniker Brücke zwischen dem Westberliner Stadtteil Zehlendorf und Potsdam etwa wird später zum Sinnbild für den Ort, an dem man gefangene Spione und Dissidenten austauscht. Im Februar 1962 darf der über der UdSSR abgeschossene U-2-Pilot Francis Powers im Austausch gegen den sowjetischen Spion Rudolf Abel über diese Brücke gehen. Und noch 1986 verlassen der Bürgerrechtler Anatoli Scharansky und 4 enttarnte Westagenten den Sowjetblock. Dafür gelangen 4 Spione des Ostens zurück. Auf die Cowboy-Zeiten, in denen ein draufgängerischer Ex-Anwalt aus Chicago von einem ostdeutschen Postbeamten quer durch Berlin geschmuggelte Gehwegplatten große Geheimdokumente im Dachgeschoss einer Villa abfotografierte, sind vorbei. Die Berliner Mauer kappt nicht bloß den Kontakt der Westdeutschen zu den Ostdeutschen, sie schneidet auch die Agenten von ihren Zuträgern ab, macht unauffällige Reisen und konspirative Treffen unmöglich. Auch in Berlin kann die Teilung der Welt nicht länger mit einem Wechseln der Straßenseite überwunden werden, nicht einmal von Spionen.
Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe Der Kalte Krieg. Wenn Sie mehr von uns lesen und hören möchten, das können Sie ganz bequem tun auf Geo-Epoche Plus, erreichbar unter geo-epoche.de. Da sind nicht nur alle unsere Ausgaben lesbar, sondern auch das neue Paid-Podcast-Angebot von uns ist inklusive Menschen, die Geschichte machten, kurz erzählt heißt es. Hören Sie da gern mal rein. Ein kostenloses Probeabo für Geo-Epoche Plus ist in den Shownotes verlinkt. Ja, und wie bei RTL Plus hören Sie bei Geo-Epoche Plus die neuen Folgen von Verbrechen der Vergangenheit immer 2 Wochen früher als anderswo. Das war's für dieses Mal. In der nächsten Folge erzählen wir hier die wahre Geschichte der Gangs of New York. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.